Well, let me tell you something, brother, 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 brother.
Wir melden uns zurück mit einem Machtschädel. Es ist zwar nicht He-Mans Machtschädel, also keine klassische Hörspielbesprechung, die nehmen wir aber auch die nächsten Tage auf, sondern in diesem Special geht's um einen anderen Machtschädel. Einer, der immer seine Vitamine nimmt und immer seine Gebete aufsagt. Machtschädel Hulk Hogan. Und heute schauen wir gemeinsam mit euch his gravest challenge. Ja, keine Challenge, sondern ein Vergnügen natürlich ist es mir, meinen heutigen Podcast-Partner vorzustellen. Seine Vitamine, so kann man glaube ich sagen, sind meistens in Flaschen abgefüllt und seine Gebete sagt er einmal pro Woche bei Reds auf. Hallo, Dennis.
Hallo, lieber Olli. Hallo, liebes Machtschädel-Universum. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hör mich heute wahrscheinlich ein bisschen anders an. Ich sitze nämlich in Stralsund, im nördlichsten Osten von Deutschland. Bin quasi auf Geschäftsreise, sitze hier in meinem kleinen Hotelzimmerchen. Es gibt kein WLAN. Ich bin über meine 4G-Leitung drin. Es sollte aber alles gut klappen, denn diese Aufnahme heute, die wollte ich mir natürlich unter keinen Umständen entgehen lassen. Der Olli hat das schon vor ein paar Wochen angefragt und der Terminplan, wie wahrscheinlich bei den meisten Leuten, jetzt so Richtung Weihnachten und ist natürlich schon vollgepackt. Deswegen habe ich gesagt, pass auf, der Mittwoch, ich bin in Stralsund, ich bin im Hotel, aber ich bin auf jeden Fall auch dabei. Und du hast ja ein richtiges Schmankerl rausgesucht. Du hast schon richtig gesagt, seine gravest challenge. Und der Hulk Hogan, der wurde ja oft herausgefordert. Und meistens haben die Herausforderungen nicht geklappt. Ich bin mal gespannt, wie es heute ausgeht. Das Match ist ja fast 30 Jahre alt.
Absolut. Die Herausforderung, so viel kann ich schon spoilern, hat schon funktioniert und geklappt. Aber schauen wir mal, ob er gewinnt oder verliert. Wir werden es bald erfahren. Lieber Dennis, du bist ja super aufgewärmt. Du kommst ja direkt von der Reds-Aufnahme, sozusagen wie bei der Mini-Playback-Show früher. So durch die Tür und wieder in Machtschädel-Kostüm raus und bei mir rein.
Ja, ja, das ist vor dem Podcast ist nach dem Podcast, sage ich immer. Andersrum, glaube ich. Ne?
Einen Masterspunkt wollte ich ja kurz noch unterbringen. Und zwar habe ich heute gelesen, die Fortsetzung der Revelations-Staffel ist heute bekannt gegeben und wurde mit dem 23. November datiert. Hast du das schon gehört?
Ungelogen. Ich habe heute Morgen dran gedacht, von Hamburg nach Stralsund sind es so knapp 2,5, je nachdem wie der Verkehr ist, vielleicht auch 3 Stunden mit dem Auto. Und unterwegs habe ich tatsächlich dran gedacht und dachte so, also jetzt, ich habe noch nichts gehört. Ich denke, eigentlich könnten sie das doch jetzt mal langsam ankündigen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich auf die Idee kam. Ich glaube irgendwie, weil ich über Netflix nachgedacht habe oder ähnliches. Für wann hast du gesagt? Wann kommt die zweite Hälfte?
23. November.
23. November.
Das ist so lange hin.
Noch knapp 6 Wochen und die Vorfreude ist auf jeden Fall da, ne? Nach dem Cliffhanger ja so ein bisschen auch.
Absolut. Wir sind ja beide, glaube ich, du warst ja auch eher pro eingestellt zum Revelations-Cartoon.
Ja, ja, ja.
Und ich absolut auch. Ich freue mich schon richtig. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache und wir werden natürlich auch wieder ein Review machen. Und vorher, glaube ich, habe ich schon gesagt, wir werden natürlich auch bald wieder mit einer Hörspielbesprechung kommen. Und bis es soweit ist, werden wir euch drüber retten mit dem Machtschädel Hulk Hogan. Wie ist denn eigentlich dein persönlicher Bezug zur Veranstaltung, zu Hogan selbst? Hast du dieses Match vorher schon mal gesehen? Hast du die Survivor Series 91 noch gut im Kopf?
Ich habe es, glaube ich, tatsächlich nie ganz gesehen. Also man kennt halt das berühmte Finish und so weiter. Und ich habe natürlich auch mal die Einzüge gesehen, aber ich habe das Match sicherlich noch nie im Ganzen geschaut. Das war ja auch so meine Wrestling-Einstiegszeit, beziehungsweise kurz danach sogar tendenziell eher noch. Wir sind jetzt hier zwischen WrestleMania 7 und WrestleMania 8. Richtung WrestleMania 9 weiß ich noch, da WrestleMania 9 habe ich relativ zur Ausstrahlung dann mehr oder weniger, hat mir jemand ein Tape in der Schule gegeben, habe ich dann auch innerhalb von einem Monat oder so tatsächlich nach der Veranstaltung gesehen. Aber das hier, das habe ich, da war ich noch, habe ich noch keinen Zugang gehabt tatsächlich. Also man hat das so verfolgt, ne, im Fußballverein und so weiter, da lief auch immer einer rum. Ich weiß gar nicht mehr, Daniel hieß der, glaube ich, ne? Der hatte so ein WrestleMania 6, The Ultimate Challenge. The Warrior gegen den Hulk, da hatte der immer ein T-Shirt, weiß ich noch. Aber deswegen, ich bin gespannt, diesen Klassiker hier jetzt gleich mit dir und mit unseren Zuhörer und Zuhörerinnen anzuschauen.
Ja, feine Sache. Ja, mir geht es ja ähnlich. Ich bin auch damals eingestiegen. 93 war es bei mir mit WrestleMania 9, beziehungsweise der Aufbau zu WrestleMania 9 habe ich auch schon auf RTL 2 damals mitverfolgt. Ich glaube, ich habe auch mal kurz beim SummerSlam 92 reingeschaut, aber da hat es dann ein paar Monate gedauert, bis ich dann wirklich voll drinnen war. Und ja, von daher war ich damals 91 noch nicht live dabei, aber es war meine erste Videokaufkassette, die ich mir gegönnt habe.
Okay.
Und ja, da sieht man schon, dass Hulk Hogan einfach ein Draw ist, war, na, besser war als ist. Und das hat mich einfach angesprochen. Undertaker gegen Hulk Hogan, das war für mich irgendwie das Größte, was es geben könnte. Und von daher musste ich diese Videokaufkassette haben. Habe ich auch irgendwo sicher noch herumstehen oder in einem Karton. Ja, und Hogan selber, wie stehst du zu ihm? Vielleicht noch ganz kurz.
Ja, also ich habe ihn damals bei WrestleMania 21 in Los Angeles, hat er ja sein großes Comeback gegeben zu WWE-Zeiten. Ich fand, er hat das immer gut gemacht. Seine was alles dann so abseits des Wrestling-Rings noch mit ihm passiert ist und so weiter. Aber wenn, also selbst meine Eltern, mein Papa, meine Mama, wenn die einen Wrestler nennen müssten, dann kennen sie auf jeden Fall Hulk Hogan. Ich glaube, er hat viel für das. Ich glaube, ohne Hulk Hogan gäbe es auch. Also würden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht sitzen und über Wrestling sprechen. Von daher für das Wrestling an sich, glaube ich, immens wichtig gewesen. Und ich hatte aber jetzt nie irgendwie, ich war eher dann tatsächlich so der Bret Hart, zu Beginn Bret Hart-Fan, dann Shawn Michaels-Fan und so weiter. Also ich hatte jetzt nie ein Hulk Hogan-T-Shirt oder sowas. Aber ich mag's, wenn seine Musik gespielt wird.
Ja, absolut. Da hake ich gleich ein, weil für mich Hogan auch nach wie vor, jetzt ist er in die Hall of Fame mit der NWO aufgenommen worden, der Typ hat einfach Charisma. Das kann man ihm sicher nicht absprechen. Und der Typ kann einfach Promos cutten, wie man so schön sagt. Also er kann gut reden und kann die Leute da in den Bann ziehen, mich zumindest. Und eben auch sein Einzug ist genial, seine Musik ist super gewesen und man hat ihn irgendwie gut auf ein Cover abdrucken können. Mhm. Dann schaut er so böse, obwohl er Babyface war. Das hat schon was gehabt, aber sobald er dann begonnen hat zu wresteln und das Match begonnen hat, ja, da hat er mich meistens verloren. Spätestens, wenn er dann seinen Bandana abgenommen hat und die Glatze zum Vorschein kam,
also
war es zu spät. Naja, gut, ordnen wir vielleicht die Geschichte noch kurz in der Historie ein. Also, du hast es schon gesagt, wir befinden uns da nach WrestleMania, was hast du gesagt?
7,
oder? Ja, genau. Es ist der dritte Run für Hulk Hogan als Champ und hat sich bei WrestleMania 7 von Slaughter, glaube ich, den Titel geholt, oder?
Ja, ganz genau, das war im Zuge dieser Golfkrieg-Fehde und so weiter, ne? Und man wollte hier natürlich dann, das, wenn wir am Ende des Matches sehen, man wollte eigentlich hier die große Fehde mit Ric Flair aufbauen, wenn wir nachher noch zu kommen. Das hat, im Endeffekt gab es dieses Match, war nie ein, rückblickend sehr, sehr überraschend, nie ein WrestleMania Main Event, aber man ist dann doch andere Wege gegangen. Aber naja, sollen wir das Match mal anschmeißen? Die Hörer, du hast ja den Link entsprechend gepostet, das heißt, jeder kann jetzt hier zu Hause auch mal auf den YouTube-Link gehen und das quasi mit uns gucken. Wir werden parallel ein bisschen was dazu erzählen und ich bin sehr gespannt.
Sehr, sehr gerne. Das ist eine super Idee. Es gibt sicher die eine oder andere Länge, wo wir dann auch noch die eine oder andere Anekdote unterbringen können.
Ich denke.
Na, dann würde ich sagen, ich erkläre ganz kurz, wie es funktioniert. Wir haben uns entschieden, es nicht über das Network laufen zu lassen, sondern über YouTube, damit auch jeder mitschauen kann. Und ihr findet das natürlich in der Podcast-Beschreibung. Da ist es verlinkt zum einen. Und zum anderen, wenn ihr Hogan Undertaker auf Google eingebt oder auf YouTube, besser gesagt, dann kommt das Match gleich als erstes. Es ist, es heißt Full Match Hulk Hogan vs. The Undertaker WWE Title Match WWE Survivor Series 91 Und es ist 19 Minuten 56 lang. Das nur die Eckpfeiler, damit ihr es auch findet. Wir steigen bei 8 Sekunden ein. Und wenn ihr sozusagen jetzt auch auf 8 Sekunden vorspult, das ist genau die Szene, wo gerade von der Halle, von der Halleneinstellung zu dem kleinen Jungen umgeschnitten wird. Und man sieht da gerade so beides noch ein bisschen bei mir. Und da zähle ich jetzt dann von 5 runter und dann können
Geht's los,
alle
auf los geht's
drauf
los, sagt man immer, ne?
drücken. Genau. Sollte eine Werbung kommen, das vielleicht noch, Dennis,
Ich mache hier Pause.
dann genau. Dann werden wir kurz nach der Werbung auch nochmal sagen, wo wir gerade sind, damit ihr dann uns wieder findet. Genau. Und du machst kurz Pause, weil du hast YouTube Premium und ich drücke nach 5 Sekunden die Werbung weg. Gut, alles klar, es geht los. 5, 4, 3, 2, 1, Start mit der
Fast wie
Survivor Series
zu Silvester
91.
tatsächlich. Auch der Countdown, der kleine Junge ist heiß und da sehen wir schon Paul Bearer mit der Urne. Ne? Den kennen ja auch die meisten Leute tatsächlich noch. Und der Undertaker in seinen jungen Jahren. Mittlerweile, Olli, du hast ihn ja auch in den letzten Jahren häufiger gesehen. Mittlerweile sieht er nicht mehr ganz so frisch aus. Ne?
So ist es, ja. Damals, Junge, ich habe es mir aufgeschrieben, 26 Jahre, der gute
Da.
Mark Calloway. Und Hogan war damals 38.
Der Undertaker ja ein Jahr vorher bei der Survivor Series 1990 dementsprechend dann, ne, sein Debüt gegeben und er war tatsächlich ja seit einem Jahr, er ist nie gepinnt worden, zumindest nicht in Matches, die im TV ausgestrahlt wurden. Es gab immer mal Events, die eben dann nicht im Fernsehen liefen, wo er tatsächlich auch mal besiegt wurde, aber für Leute, die die WWE zu der damaligen Zeit im Fernsehen oder eben auch auf Pay-Per-View, also diese monatlichen Events, für die man dann nochmal extra bezahlen muss, geschaut hat, für die war der Undertaker zu diesem Zeitpunkt ungeschlagen und vielleicht, Olli, kann man auch sagen, unbesiegbar.
Ja, genau. Er auf jeden Fall mit seinem Zombie-Deadman-Gimmick damals unterwegs in seiner frühesten Phase. Und ja, war auf jeden Fall kaum zu besiegen, da
So, hier
er
kommt die
ja eh
gute
schon tot war.
Laune, hier kommt der Real American. Das ist niemand Geringeres als unser guter Freund Hulk Hogan. Und du hast schon vorhin gesagt, ja, auch die Karriere von Hulk Hogan, die Wrestling-Karriere, die war ja damals eigentlich dann ein bisschen später eigentlich vorbei, ne? 1993, du hast schon gesagt, WrestleMania 9, da hat er nochmal bei WrestleMania sich den Titel geholt, hat ihn dann beim King of the Ring einen Monat später abgegeben, ist dann eigentlich professionell zu Film und Fernsehen gewechselt und da dachte man eigentlich, okay, die Zeit ist vorbei und dann ist er zu WCW gewechselt. Und auch da merkt man eigentlich, okay, die großen Zeiten des Hulk Hogan sind vorbei. Und dann hat er sich ja nochmal neu erfunden, ist Heel geturnt. Also zum ersten Mal in seiner Karriere ein Bösewicht geworden. Hier sehen wir, wie er mit dem Sarg, ne, dass der Undertaker immer einen Sarg dabei hatte, wo er natürlich
Aber
gerne den.
lustig, dass die
Ach, komm
Hulk
mal.
Hogan-Kleber draufkleben auf dem Undertaker-Sarg. Hast du das gesehen?
Naja, er möchte den Undertaker da rein, er möchte, also der Undertaker möchte den Hulk
Ah,
da
okay.
in den Sarg reinmachen. Ne? Und
Okay.
worauf ich hinaus wollte, dann eben mit der NWO, ne, der New World Order, Hulk Hogan hier nochmal seinen zweiten Frühling und dann tatsächlich nochmal einige Jahre hier aus seiner Karriere alles rausgeholt, hat aber auch eine sehr teure Scheidung hinter sich. Also da war auf jeden Fall jeder Dollar, den er verdient hat, war da notwendig.
Ja, er wollte ja relativ lange nicht zum Heel turnen und wahrscheinlich war das dann auch ausschlaggebend. Dann hat der Eric Bischoff, der damalige WCW-Besitzer beziehungsweise Macher, Besitzer war er nicht, der wird dann zum Hohen gesagt haben, ja, turn Heel, dann kriegst du noch mehr Kohle und
Ja,
kannst die
andersrum mal.
Scheidung auch
Der
reißen.
Stinger, also von Eric Bischoff. Eric Bischoffs Idee war es eigentlich, dass der Stinger hier die dritte Person ist und Hulk Hogan, der hat es erst abgelehnt, der hat das Angebot zuerst gekriegt, der hat es abgelehnt. Und aber was über Hulk Hogan gesagt wird, der hatte immer ein gutes Gespür dafür, wo eben das Geld ist und wo es auch zu machen ist. Und dann hat er eben hier gemerkt, so Mensch, der hat auch gemerkt, ne, die Fans bejubeln ihn gar nicht mehr so sehr, wie sie es eben noch zu diesen Zeiten hier auch gemacht haben. Und ist dann nochmal zu Eric Bischoff und hat gesagt, pass auf, ich mache das doch, sagt dem Stinger ab. Ich bin der dritte Mann der NWO, kann man sich auch mal angucken, den WCW Great American Bash 1996, wo Hulk Hogan ja, seine Fans verrät. und tatsächlich hier zum Bösewicht wird. Aber hier, wir sehen es, wir erkennen es an seinem klassischen Outfit. Ne? Wir haben die güldenen Haare, wir haben den güldenen Bart, wir haben die güldenen Höschen, die güldenen Schuhe und die roten Knieschoner. Das ist der Undertaker. Das ist der Hulk Hogan, wie man ihn ja von den 80ern bis in die späten 90ern kannte.
Die Golden Goose sozusagen, passenderweise, gell?
Ja.
Und hier auch die goldene Urne im, in der Hand von Paul Bearer. Der heißt Percy Pringle. Ja, ist das auch sein bürgerlicher Name? Weißt du das zufällig?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube schon. Er ist auch, bevor Paul Bearer wurde, ja auch als Percy Pringle angetreten und auch teilweise angetreten, glaube ich, anfänglich ein paar Mal, aber vor allem natürlich auch Manager gewesen. Ganz am Anfang noch mit blonden Haaren und immer Heel-Manager. liegt natürlich auch irgendwie auf der Hand, dass Paul Bearer eher einen Heel managt und selber einen Heel memt. Aber wir werden dann später auch noch erkennen, dass hier in diesem Match eigentlich das Publikum den Undertaker zum Face geturnt hat. Denn
ich wollte gerade sagen, der Undertaker ist ja schon relativ schnell dann auch zum Face geworden. Also man erinnert sich noch an den Klassiker WrestleMania 9 gegen Giant Gonzalez. Da war er ja schon Babyface. Ne?
Ja, das sowieso. Aber hier habe ich auch in einem Interview von ihm gehört, ist sozusagen der erste Funke für seinen Babyface-Run, seinen ganz, ganz langen dann auch geflogen oder gesetzt worden, weil die Leute ihn einfach sehen wollten und ihn auch nicht konsequent ausbuhen wollten. Man merkt das auch hier, wir beide schauen ja jetzt ohne Ton, aber man merkt das schon auch, dass etliche Leute ihn auch anfeuern.
Ja, das ist auch die WWE oder generell das Wrestling war ja damals noch ein bisschen mehr cartoonisch, als das heute der Fall ist. Ne? Also es gab hier einen Bestatter, es gab einen Müllmann, es gab einen, der als Clown verkleidet war und so weiter und so weiter. Also da ist man heute ein bisschen ein Stückchen von weg. Aber der Undertaker, wenn man ihn auch hier sieht, ne, der Hulk Hogan, das ist ja kein kleiner Mensch. Wenn ihr mal neben ihm steht, der ist jetzt ein bisschen auch älter geworden, ein bisschen wieder in sich zusammengeschrumpft. Aber der hat auch, glaube ich, seine 1,90, 1,92, 1,93 oder was gehabt. Also der Hogan.
Nein, noch größer. Der ist fast 2 Meter. Ich glaube, der ist gute 2 Meter groß.
Uiuiui, parallel nochmal gucken. Auf jeden Fall ein großer Mann. Und dann sieht man einfach hier nochmal im Vergleich, der Undertaker, der ist nochmal 2,01 Meter ist er sogar bei Wikipedia. Das hat er wahrscheinlich selber eingetragen. Also der Hulkster an sich schon ein Riese. Und wenn man dann einfach nochmal sieht, der Undertaker ist nochmal einen halben Kopf locker größer. Eine sehr beeindruckende Ausstrahlung natürlich auch der Mensch.
Klar, also besonders kommt
Body Slam, hier harter Body Slam auch auf den Ringboden. Und weißt du, dass damals der Ringboden noch sehr viel härter war?
Der kann aber hochspringen. Wow, was weiß ich, Entschuldigung.
Dass der Ringboden damals noch sehr viel härter war, als er heutzutage zum Beispiel ist.
Ah, okay, nein, das wusste ich nicht.
Das hat man nämlich erst geändert, als Vince McMahon dann später in den Jahren, als eben diese große Fehde es mit WCW gab, als er selber in den Ring gestiegen ist. Und da hat er auf einmal gesagt, Mensch, das ist ja, der Ringboden ist ja viel zu hart. Und dann hat man das ein bisschen modifiziert, weil dann musste er selber da auch mal auf den Rücken fliegen im Ring. Also hier, das sieht zwar immer so ein bisschen aus, der gibt ein bisschen nach, aber glaubt mir, wenn ihr mal mit Hulk Hogan zum Röntgen geht, das war damals kein Spaß. Also die Wirbelsäule, die sieht eher aus wie so Sinus und Cosinus ineinander verflochten.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil gerade Hulk Hogan sagt ja, durch die vielen Leg Drops, die er dann als Finishing Move hat, immer wieder machen hat müssen, hat er eben auch Wirbelsäulenprobleme und alles Mögliche.
Ich glaube, der kommt morgens nicht gut aus dem Bett, ja?
Genau, und ich habe mir eben immer wieder gedacht, warum haben die alten Catcher mehr Probleme als die aktuellen? Ich meine, jetzt kommt bald eine Werbung, Achtung, kündigt sich an, jetzt bitte stopp. 5, 4, 3, 2, 1, überspringen. Und es geht weiter.
So.
8 Minuten und 10 Sekunden.
Genau, der Undertaker zieht den Hals da nach draußen. Also zum einen, die Ringe waren damals härter. Das Reisen an sich war natürlich unkomfortabler, als es heute ist. Heutzutage hat ja jeder Wrestler seinen eigenen XXL-Reisebus. Und damals gab es natürlich auch noch viel mehr Termine. Also von 365 Tage waren die teilweise 320 Tage im Jahr am Catchen. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders. Ne? Damals die WWE primär ihr Geld verdient über die Zuschauer in der Halle. Und die Pay-per-Views, die verkauft wurden, heutzutage kriegt man den Großteil des Geldes über einfach die TV-Verträge. Das heißt, es wird heute weniger gewrestelt. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, also 320 mal hier diesen Leg Drop im Jahr, mal 20 Jahre, also 6000 Leg Drops und noch ein paar andere Moves, die ihr ja auch einsteckt. Also geht schon auf die Knochen, glaube ich.
Okay, ja. Das, und wenn dann auch wirklich der Ring auch noch nicht so abgepolstert war oder ausgepolstert war mit Matten, ja, dann ist das sicher so. Und dann kommen die Schmerzmittel und alles Weitere. Wir haben da mal relativ ein interessantes Gespräch mit dem Markus Holzer geführt bei Die rechte und die linke Hand des Podcasts, meinem anderen Podcast, den ich mit dem Chrissy mache. Und da haben wir einmal über die bunten Wrestler gesprochen, eben aus dieser Zeit, über die Cartoon-Wrestler sozusagen. Und da eben auch über die vielen Todesfälle. Und wir haben aber auch extra eigens noch einen Hulk Hogan und einen Undertaker-Podcast mal gemacht. Also wen das interessiert, dem sei das vielleicht noch ans Herz gelegt. In der eigenen Sendung darf ich ja pluggen, so viel ich will.
Man sieht auch hier bei diesem Match, ne, siehst du den Hogan-Fan in der ersten Reihe, der merkt auch, ne, der Hulkster, der ist hier noch, der kommt nicht richtig ins Spiel, würde man sagen, beim Fußball. Ne? Probiert hier seine Mitzuschauer zu animieren, aber das war ja eigentlich bis jetzt auch ein klassisches Wrestling-Match der 90er Jahre. Ne? Das Babyface, also der Liebling der Fans, der steckt ein, ne? Der Heel ist vermeintlich dominant und das Klassische, wir werden nachher mal gucken, wie das Match tatsächlich ausgeht, aber der Klassiker wäre jetzt, ne, Hulk Hogan sieht aus, als würde er verlieren und dann gibt es aber nachher doch noch hier den Leg Drop und dann entsprechend den Sieg für den Hulk. So, mal gucken, ob das so ausgehen wird. Ich bin sehr gespannt. 1-2, fast hier der Three-Count. Earl Hebner, auch eine Legende, muss man sagen. Ne? Der Ringrichter, den er hier sieht. Und damals noch richtig schick sahen sie aus. Ne? Heutzutage haben sie diese schwarz-weiß gestreiften Hemden an. Damals hatten sie noch diese hellblauen Hemden mit einer Fliege. Sehr schön. Das ist für mich das ist richtig so was Klassisches für mich.
Das stimmt, ja. Ich habe mich da auch relativ lange nicht dran gewöhnen können, wie die dann gewechselt haben. Finde ich sehr, sehr schön, dieses blaue Hemd. Schaut aus wie ein Kellner eigentlich irgendwie. Ja. Aber es passt. Wie geht's dir bei den Ringrichtern? Verlierst du die auch aus den Augen oder beziehungsweise hast du sie nie wirklich im Auge?
Das zeichnet ja einen guten Ringrichter aus. Ne? Also ja, der schon, ja. Ist immer da, wenn er muss, aber du siehst ihn eigentlich nicht 99% des Matches. Und das macht einen guten Ringrichter aus. Ne? Man könnte jetzt sagen, naja, ist ja eh alles abgesprochen. Was muss der da jetzt groß machen? Aber immer eben auch da, das Match auch zu lesen, ne? Auch zu sehen, pass auf, jetzt passiert der und der Move, ich muss jetzt da und da stehen, damit ich auch nicht im Weg stehe. Weil so riesengroß, wenn du zwei solche Männer hast, ne? 2,1 Meter und 2,13 Meter oder was sie sind, 110 Kilo, 150 Kilo auf der anderen Seite, da wird so ein Ring auf einmal doch sehr viel kleiner. Und wenn du dann da als kleiner Earl Hebner stehst, wenn du da einmal an der falschen Stelle stehst.
Werbung, Dennis? Entschuldigung, jetzt kommt gleich nochmal Werbung. Jetzt?
Oh, gerade wo der Undertaker die Augen nach hinten dreht.
Ja, bitte, jetzt überspringe ich wieder und es geht weiter. 12 Minuten, genau. 12:00 bin ich wieder eingestiegen.
Und dementsprechend, also Ringrichter, kein einfacher Job.
Das glaube ich auch. Und vor allem auch ein verantwortungsvoller Job. Es geht ja auch darum, die Leute irgendwie sicher durch ein Match zu führen. Und wenn es irgendwann mal Komplikationen gibt, wenn sich einer verletzt, dann muss der Ringrichter eigentlich das abschätzen können, ob er das Match auch eventuell mal abbricht.
Ringrichter kriegt ja auch über seinen Knopf im Ohr, kriegt er auch Bescheid, ne? Wie viel Zeit ist noch.
Damals nicht, oder? Oder damals auch schon?
Damals auch schon, ja.
Ah, okay.
Das Zeitmanagement und so weiter, also der Ringrichter ist dann tatsächlich hier auch so ein bisschen der verlängerte Arm von den Produzenten in Anführungszeichen, ne? Von den Leuten Backstage und hier sehen wir, schöner Diving Clothesline. Da sieht man auch, wie ein Fisch auf dem Trockenen zuckt der hier, ne? Der Hulkster. Und wir sehen schon, die Urne des Undertakers, die gibt ihm seine Kraft. Das ist praktisch das altmodische Seitenbacher-Müsli. Ne? Heutzutage das Seitenbacher-Müsli, das gibt die Kraft. Und damals war es hier die goldene Urne vom Undertaker.
Ja. Die Vitamine und die Gebete habe ich ja heute schon angesprochen von Hulk Hogan und der Undertaker hat das über die Urne erledigt.
Ja.
Ja, es waren fast 3 Minuten lang, das ist auch interessant, oder? 3 Minuten lang war jetzt eigentlich ein Hold, also Ruhe ins Match gebracht.
Oh, wie soll der Tombstone gezeigt werden? Der Finisher des Undertakers und er zieht ihn durch. Olli, was sagen wir denn da? Nein, guck dir das mal an. Aha. Du glaubst es ja nicht.
Damit habe ich jetzt persönlich nicht gerechnet, muss ich gestehen. Also, dass der sich jetzt aufhalkt nochmal und zurückkommt ins Match.
Genau,
also,
das ist nicht das ganz klassische Finish eigentlich eines Hulk Hogan-Matches. Er sieht aus wie der sichere, Verlierer. Dann gibt es dieses Hulking Up. Und er ist dann für, ja, genau wie in so einem Videospiel, ne, für 20, 30 Sekunden ist er unbesiegbar. Und dann gibt es eigentlich den Leg Drop und dann war es das für den Gegner. Und er kündigt sie auch an, Olli. Er sagt hier, pass auf, liebe Fans, jetzt slam ich ihn, jetzt nehme ich ihn hoch.
So, wie den Andre the Giant. Einen Gorilla Press andeutet, aber meint dann immer den Slam. Oh, der Flair kommt.
Oh, Ric Flair.
The dirtiest player in the game.
Genau, was kurz vorher aus der WCW, die damals noch nicht so groß war, wie es dann später der Zeitpunkt war, aus der WCW hier rübergekommen, auch den WCW-Gürtel, den er nie verloren hat, hat er mitgebracht. Und,
the real world champion.
Ganz genau. Und hier sieht man ihn auch, ne? Und Hulk Hogan, da ist er tatsächlich nicht so clever unterwegs, da lässt er sich ablenken. Und Ric Flair, jetzt siehst du auch, ganz verdeppert, der weiß auch gar nicht, was los ist, hat ja gar nichts gemacht. Ne?
Wollte halt einfach der Run in der WWE ist natürlich auch sehr interessant und analysierenswert. Ja, der war ja durchaus erfolgreich.
Big Boot.
Aber sehr, sehr kurz. Oh, Undertaker steht wieder auf. Kurz, weil er dann wieder zurückgegangen ist zur WCW. Aber hat schon wahnsinnig
intensive
Spuren hinterlassen. Aber jetzt kommt die Entscheidung.
Zweiter Tombstone auf den
Schaut
Stuhl.
Schaut bitte genau. Man sieht es genau, dass er den Kopf nicht auf dem Stuhl hat.
Ist vielleicht auch besser. 1, 2, 3 und das ist es. Ein neuer Champion. Unglaublich. Unser Freund Hulk Hogan verliert den Titel und es gab es zu diesem Zeitpunkt, konntest du Matches, die Hulk Hogan verloren hat, konntest du an einer Hand abzählen und hier tatsächlich ein Newcomer, ein Jahr erst im Business, der Undertaker, kann tatsächlich Hulk Hogan hier besiegen, holt sich den Titel und das Publikum ist, glaube ich, auch ein bisschen baff.
Absolut unglaublich eigentlich. Damals hätte sicher keiner wirklich erwartet. Jetzt wird mir nochmal eine Werbung angezeigt.
Die WWE nimmt aber auch jeden Euro von dir, den sie kriegen kann.
Ja, die wissen, dass ich hier auch eine Golden Goose bin. Es geht weiter bei 16 und 7 war das. 16 Minuten und 7. Aber gut, das Match ist eh vorbei. Wie geht's weiter, Dennis? Wie ist der Follow-up? Das ist ja ganz, ganz interessant und spannend gewesen. Ich habe dir da ja auch ein Shoot-Interview vom Undertaker geschickt. Hast du das zufällig gesehen? Oder
nee, das habe ich leider nicht gesehen, aber ich erinnere mich natürlich noch düster. Es gab aufgrund dieser Kontroverse hat ja Jack Tunney, der damalige WWF, hieß es ja damals noch, Präsident, hat ein Rematch angesetzt. Tuesday in Texas nannte sich das Ganze. Nur 6 Tage später oder was, ne? Also kurz darauf. Ja. Und da konnte Hulk Hogan sich den Titel tatsächlich zurückholen. Es gab wieder einen Eingriff von Ric Flair und daraufhin hat Jack Tunney gesagt, pass auf, ich habe die Schnauze voll. Die letzten beiden Titelmatches waren so kontrovers mit Eingriffen. Ich vakantiere den WWF-Titel. Also es gibt keinen Champion mehr und ich setze diesen Gürtel beim Royal Rumble 1992 aufs Spiel. Der Royal Rumble ist das, wo zwei Männer anfangen und dann kommt alle, 2, 3 Minuten, je nachdem, wie das Zeitintervall ist, jemand rein. Das geht, bis insgesamt 30 reingekommen sind. Man kann aber in die ganze Zeit jemanden rausschmeißen. Übers dritte Seil, der ist dann eliminiert. Und normalerweise wird da immer der Herausforderer für WrestleMania, ne, für den größten Event des Jahres gesucht. Wer den Royal Rumble gewinnt, ist der Nummer 1 Herausforderer. Und in diesem Jahr, also darauf folgend 1992 beim Royal Rumble, ging es nicht darum, Nummer 1 Herausforderer zu werden, sondern da ging es darum, Champion zu werden. Da konnte sich dann überraschenderweise natürlich Ric Flair durchsetzen. Also es war eigentlich alles dafür aufbereitet, um bei WrestleMania 8 dann Ric Flair als Champion gegen Hulk Hogan den Herausforderer zu haben. Hulk Hogan, der eigentlich diesen Titel ja nie regulär verloren hat. Es kam leider aus unterschiedlichsten, meist Backstage-politischen Gründen nie zu diesem Match.
Absolut richtig. Es gab ein paar House-Matches zwischen ihnen, die dürften nicht so gezündet haben, wie sie es vorgestellt haben. Und dann haben sie das tatsächlich nicht angesetzt. Und du hast das wunderbar erklärt, das Follow-up. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, soweit ich weiß, war das Konzept, dass der Sieger des Royal Rumbles auch ein Titelmatch bekommt, auch noch nicht da. Also das gab es erst seit oder ab 1993
Ah,
dann
okay.
tatsächlich. Also das heißt, 92 war es dann sowieso irrelevant, weil es eh um den Titel ging. Und davor war es einfach nur eine Prestigesache, oder Hogan hatte sowieso den Titel und gewann auch den Royal Rumble. Genau, ja. Aber sehr, sehr interessant. Und der Undertaker hat, das habe ich mir auch rausgesucht, weil ich ja wusste, da ich 93 eingestiegen bin und er ganz, ganz lange nicht Champion war, ich war Undertaker-Fan, wollte natürlich, dass er Champion wird, hat tatsächlich bis zu WrestleMania 13, 1997, den Titel dann nicht mehr gewonnen.
Ja, das ist natürlich eine lange Zeit, aber er hatte auch immer, der Undertaker hatte, das war immer so ein bisschen ja, die Special Attraction auf so einer Karte, ne? Den hat man ein bisschen aus dem Titelrennen rausgehalten. Er hatte es dann mit so Leuten zu tun wie King Kong Bundy oder mit Kamala oder, ne? Also das war immer so ein bisschen die, wo man wusste, okay, du kannst den Undertaker auf die Karte setzen, die Leute bezahlen auch, um ihn zu sehen. Der muss noch nicht mal im Titelmatch sein. Und dass er tatsächlich dann so im Main Event war, das sagst du schon richtig, das hat sich dann erst später tatsächlich etabliert. Ne? Mit WrestleMania 13 zum Beispiel, seinem Match gegen Sid Vicious und dann eben vielen, vielen weiteren Main Event Matches und seine WrestleMania Streak und allem, was da noch kam. Aber du siehst hier, ein Hulk Hogan, einen geschlagenen Mann, der weiß gar nicht, was los ist. Der ist traurig, diese Leere im Blick. Also so sieht ein geschlagener Mensch aus.
Absolut. Liegt wahrscheinlich daran, dass er laut seiner Geschichte, und das ist das, was in diesem Shoot-Interview vom Undertaker, das relativ aktuell ist, nochmal von ihm persönlich bestätigt wird. Also der Hogan hat wirklich backstage, so erzählt es der Undertaker, auch öffentlich den Undertaker sozusagen angeprangert, dass er ihn auf den Stuhl hätte fallen lassen und dass er deswegen auch Schmerzen im Genick hätte, obwohl er ihn davor gebeten hat, bitte pass auf, weil er hat sowieso schon Vorgeschichte gehabt mit dem Nacken und so. Und der Undertaker hat natürlich beteuert, dass das nicht so ist. Und er damals, wie du es schon richtig gesagt hast, ein Rookie. Und sie haben ihm dann auch offenbar nicht gesagt, dass er 6 Tage später bei Tuesday in Texas den Titel wieder verlieren sollte. Und das war, wie du auch vorher schon erwähnt hast, offensichtlich auch wieder ein geschicktes Backstage-Geplänkel von Hulk Hogan und Scharmützel, sagt man das so, dass er den Titel wieder zurückbekommt. Und der Undertaker hat sich große Vorwürfe auch gemacht, dass die Company einfach kein Vertrauen in ihn hat, weil Hogan eben meint oder gesagt hat, dass er ihn verletzt hätte. Und das ist natürlich ein No-Go gewesen damals und auch heute noch. Aber er hat halt gewusst, es stimmt nicht. Er hat gewusst, es ist eine Lüge. Und da hat er sehr, sehr gehadert deswegen und hat es dem Hogan auch nie richtig verziehen. Das ist das eigentlich, was zusammengefasst in diesem Interview erzählt wird. Das fand ich schon ganz interessant, dass Hogan eben auch nicht nur in Character während des Matches sozusagen das sellt, dass er sich verletzt hat, sondern es eben auch hinter den Kulissen.
Ja, also das war damals ja noch eine andere Zeit. Und damals ging es natürlich auch noch mehr vielleicht, als es heute drum ist, ging es natürlich auch seine Position zu verteidigen. Und wo ich vorhin gesagt habe, der Hulk Hogan, der wusste, wo ist das Geld zu riechen. Der wusste natürlich auch, wie man seine Position verteidigt. Und das hat er dann hier natürlich auch gemacht. Und ne, da muss man auch mal schlecht über den Gegner reden, damit der eben vielleicht einem hier auch nicht den Main Event Platz wegnimmt. Anders hat Hulk Hogan dann das dann tatsächlich hier, also sagen wir mal nicht anders formuliert, das hat er genutzt, um tatsächlich dann auch ja, über 20 Jahre hier an der Spitze des professionellen Ringkampfes zu sein. Und ich muss sagen, das hat mir Spaß gemacht, das Match zum ersten Mal zu sehen. Das war jetzt kein Klassiker von den Aktionen an sich, aber es war ein Klassiker natürlich vom Matchausgang, den Undertaker mal in seinen frühen Jahren zu sehen und vieles mehr. Olli, das war eine schöne Idee, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ein richtiger Machtschädel, der Hogan, und deswegen darf er auch bei uns beim Machtschädel hier antreten. Es gäbe noch ganz, ganz viel, glaube ich, zum Erzählen über die, weiß ich nicht, über die Kommentatoren zum Beispiel. Ich glaube, das waren He-Man und He-Man, Bobby He-Man und Gorilla Monsoon. Ich habe es jetzt nicht gehört, weil ich ja auch nicht laut gehabt habe. Und aber ja, viele andere Sachen. Der Aufbau zum Beispiel haben wir gar nicht erwähnt. Da im Funeral Parlor war ja auch ganz, ganz witzig und Aber das passt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, Dennis, dass du dabei warst in der Joe Louis Arena in Detroit, Michigan. Mit mir gemeinsam und mit den Hörerinnen und Hörern.
Sehr, sehr gerne.
Und den ersten Hogans Machtschädel aufgenommen hast. Und ich glaube,
vielleicht können wir irgendwann mit Dida zusammen auch mal dieses King of the Ring Match sehen gegen Yokozuna.
Genau, oder den gesamten King of the Ring. Gut, liebe Leute, lieber Dennis, ich würde sagen, verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und lasst gerne einen Daumen, Kommentar, wie es euch gefallen hat da. Das ist natürlich für uns auch eine feine Sache. Und hört euch natürlich die Folge Reds an, die direkt vor unserer Folge hier aufgenommen worden ist. Dennis, vielen Dank.
Ich darf zu danken.
Bis zum nächsten Mal.
Hört den Machtschädel demnächst sicherlich auch mal wieder mit Nico und mir. Nico lässt auch an dieser Stelle schön grüßen. Und ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel oder auf den zweiten Teil der ersten Staffel He-Man. Und ich kann so viel sagen, weder Hulk Hogan noch Eternia. Beide werden nicht untergehen.